Daniel Kapitel 2. Und da gibt es manche, die sagen, das kenne ich schon auswendig. Aber wir wollen mal gucken, was da alles drin steht. Wenn man das genau studiert, dann hat man einen guten Einblick in das, was war und auch in das, was kommt. Denn dieses Buch, das da jetzt uns niedergeschrieben wurde, von dem Daniel, wann hat denn der Daniel gelebt? Wann war er denn auf der Welt? Es ist immerhin schon
Über zweieinhalbtausend Jahre her.
Und da wollen wir mal einiges uns betrachten, aber vorher wollen wir ein Gebet sprechen.
Ja.
Wir bleiben sitzen dabei. Unser lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir für den Sabbattag, den wir jetzt wieder erleben dürfen.
Ja.
Wir danken dir, dass du uns behütet hast in all den Tagen, die hinter uns liegen. Wir danken dir, dass du uns erhalten hast im Leben und dass du uns immer wieder Freude schenkst im Aufblick zu dir, in der Gewissheit, dass Jesus, dein Sohn, bald wiederkommt und all das Traurige auf Erden ein Ende finden wird. Wir bitten dich jetzt, du möchtest mit uns sein, wenn wir dein Wort studieren. Du möchtest uns helfen, dass wir alles gut verstehen und dass wir immer wieder aufblicken zu dir in der Gewissheit, dass du uns leitest und führst durch dein Wort. Wir bitten dich für dein Volk in der weiten Welt, auch für unsere Gemeinde zu Hause. Wir bitten dich für alle, die sich für dich entschieden haben und die sich heute mit deinem Wort beschäftigen. Jetzt bitten wir dich, du möchtest mit uns sein, uns einen guten Einblick schenken und deinen Segen dazu, das bitten wir dich um Jesu Willen. Amen.
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 So, dann wollen wir uns mal beschäftigen mit dem Daniel Kapitel 2. Es ist für Adventisten ein berühmtes Kapitel und mancher, ich weiß nicht, ob ihr auch dazu gehört, der kennt das schon auswendig, was da drin steht. Aber ich werde euch einige interessante Fragen stellen und bin gespannt, ob ihr da informiert seid. In unserem Buch hier, im Heftchen, ich halte mich jetzt da dran, da steht nun einiges drinnen. So, die Überschrift lautet vom Rätsel zur Offenbarung. Wir hatten vorhin schon festgelegt, dass dieses Buch Daniel geschrieben wurde im Jahre, haben wir vorhin erzählt, rund 1600 Jahre vor Christi Geburt.
Vor Christi Geburt.
Und jetzt gab es natürlich viele weise Leute und Gelehrte, die
1600 geht ja gar nicht.
500 vor Christi.
Wie bitte?
600.
Ja, verzeihung, ich kam jetzt durcheinander. 2500 Jahre, also ja. Das ist 600 vor Christi Geburt, ja. Alles klar. Und da wird uns jetzt einiges, ja, und da gab es natürlich viele gelehrte Leute, die sagten, das ist ja gar nicht möglich, um diese Zeit jemand einen Überblick nehmen konnte über die ganze Welt. Das Buch Daniel ist bestimmt etwas später geschrieben worden.
Meinen Sie?
Nur, das Problem war jetzt wieder, dass Sie sagten, naja, wenn es später geschrieben worden ist, woher konnte dann der Autor das genau wissen, was damals in Babylon vor sich ging? Das war die andere Frage. Und heute sind die meisten Gelehrten der Meinung, dass das tatsächlich um 600 vor Christi Geburt, also abfing die Geschichte. Jetzt frage ich noch einmal, ihr habt letzte Woche nämlich an auch schon das erste Kapitel studiert, der Daniel war ja nicht alleine weggeführt worden von Jerusalem, sondern wie viel waren
drei mit Freunde. Ihm?
Noch drei Freunde. Wir müssten natürlich sagen, wahrscheinlich sind noch mehr aus Jerusalem an den königlichen Hof geführt worden. Aber in unserem Text geht es um diese vier Personen Und zwar aus welchem Grund? Warum geht es um die vier Personen?
Weil sie Verbindung hatten mit dem himmlischen Vater.
Weil sie ganz treu waren im Glauben. Das ist das Wichtige gewesen. Es sind andere hingeschickt worden nach Babylon, die ja, vielleicht das mitgemacht haben, was da so läuft, wie es auch heute manche gibt, die auch mitmachen mit allem, was da so geschieht. Und hier sehen wir jetzt, es waren also vier Leute, die sehr gewissenhaft gewesen sind. Wie alt war denn der Daniel, als die verführt, bitteschön, waren die denn, als die so da nach Babylon transportiert?
Um die 20.
Wie viel?
Um die 20.
Ja, nicht ganz so, also mit 18 wahrscheinlich.
Ah ja, so diese Stunden.
Es waren junge Leute und zwar aus den besseren Kreisen. Gab es damals auch bei den Juden Unterschiede. In Jerusalem, er war ja in Jerusalem zu Hause. Und wahrscheinlich gehörten sie zu den Besseren. Warum hat denn der Nebukadnezar oder insgesamt die Könige damals solche Leute sich ausgesucht?
Sie hatten eine bessere Erziehung von den Eltern. Die Eltern haben natürlich zugesehen, dass sie auch gelehrt wurden von ihren eigenen Lehrern. Das heißt, sie hatten schon alleine einen Vorsprung als einer, der jetzt irgendwo auf dem Feld arbeitet. So hat Nebukadnezar gesagt, mit denen kann er was anfangen,
ja.
Für sich, für sein Reich.
Ja, das ist richtig, die wollte er dann einbeziehen, die konnten dann einen guten Einfluss auch auf, damals stand ja Jerusalem noch. Das wurde ja Jerusalem erst zerstört, als die einen Aufstand machten, und zwar in welchem Jahre? Ja, genau, ja, 86 rum, da machten die einen Aufstand, das wisst ihr ja, brauchen wir nicht näher eingehen, und da wurde ganz Jerusalem ja zerstört. Und da wurden alle dann weggeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Und der Weg war ja sehr weit.
70, aber nicht 70 sind die ja überall hin.
Ja, ja.
Kombiniert.
Ihr habt ja mal 70 nach Christi.
Nein, das war römisches
Reich. Vor, jetzt sind wir vor Christi Geburt.
70 vor?
Ja, da waren doch die verschiedenen Aufstände, die Makkabäer und was weiß ich alles.
Ja,
und so. Nee, 6. Ja, aber genau genommen war das ja schon im 6. Jahrhundert, als die da.
Das meine ich, ich
6,
doch.
Ja, ja, 5, ja, 586, ja, ja. Da hat er die Stadt erobert und also dann besiegt. Er hat ja auch die Geräte abtransportiert aus dem
Tempel.
Ja. Und da hat man letzte Woche schon gefragt, was sucht man noch heute? Denn später wurde das ja wieder zurücktransportiert unter dem Perserkönig und Menkores oder Cyrus. Und die Frage ist jetzt, was hat denn dann da gefehlt? Die Bundeslade. Wo ist die Bundeslade?
Ja, die Bundeslade.
Wo ist die?
Im Himmel.
Im Himmel. Im Himmel. Ja. Nee, das lebte ja auf dem Baum, wenn das ja geschildert ist. Blickte auf und sah dann die Lade Gottes. Und da, was waren in der Bundeslade drin?
Zehn Gebote
und noch einige andere
und
Sachen dazu.
Zurücklein mit Mana und das Zeit.
Genau. Aber das ist Interessante. Die Gelehrten suchen zum Teil heute noch in den Gängen. Ja, jetzt muss ich natürlich fragen, wer ist denn der Besitzer des Tempelgebietes in Jerusalem?
Heute.
Das sind die
Palästinenser,
die Moslems. Und die erlauben das nicht, dass da unten gegraben wird. Da gibt es ja viele Gänge da unten noch und viele Räumlichkeiten, die noch gar nicht untersucht worden sind. Und die Juden wollen ja gerne wissen, wo ist die Bundeslade vielleicht, wurde die damals versteckt.
Mhm.
Die wollen sie finden, nur sie dürfen da unten nicht rumbohren und nicht rumarbeiten, weil das ein Gebiet ist, das den Moslem gehört. Ist ja das zweitwichtigste Heiligtum der Moslem, die Al-Aqsa-Moschee. Und jetzt gucken wir ja diese drei Freunde uns mal etwas näher an. In welcher gefährlichen Lage, jetzt in Daniel Kapitel 2, sind der Daniel und seine drei Freunde hineingeraten? Welche gefährliche Lage? Der Nebukadnezar, der lag ja im Bett und hat einen Traum gehabt. Habt ihr auch schon mal was geträumt? Der Traum, der war so für ihn.
Ja, steht geschrieben, davon er sehr erschrocken.
Eben, sehr erschrocken war, muss irgendwas Schreckliches da für ihn gesehen haben. Und aufgewacht und jetzt ging es ja darum, jetzt wollte er gerne wissen,
was das bedeutet hat.
Und nun ist das Interessante damals gewesen, er hatte dann seine Gelehrten zu sich gerufen. Das waren ja solche besonderen Künstler. Und was konnten die ihm erklären?
Gar nichts. Er hat ja gar nicht gesagt, was er geträumt hat, da konnten sie das auch nicht auslegen.
Ja, du hast recht. Man hätte sagen können, die hätten ihm ja irgendwas erzählen können, aber das war ihnen dann doch zu gefährlich und sie mussten sagen, also, da ist nichts zu erläutern. Die Frage ist ja jetzt, warum wollte er denn den Traum erklärt und ausgelegt haben, überhaupt was er geträumt hat.
Das hat ihn bewegt, das hat ihn bewegt.
Unruhig.
Ja, so
ein Traum. Ja, der Punkt ist, das sind ja die Gelehrten gewesen, die Weisesten überhaupt in Babylon. Und wenn er Probleme hatte, hat er die immer gefragt, ihm immer eine Antwort gegeben. Und jetzt hat er sich auf die Probe gestellt auch und wollte wissen, ob sie wirklich es wissen. Und da sie ja gesagt haben, ja, das ist für Menschen unmöglich, dann hat er festgestellt, dass er sie die ganze Zeit belogen hat.
Ja, die haben natürlich die Träume gedeutet, in ihrer Art, wenn sie den Traum
aber
gehört haben.
Aber die kannten ja den Traum gar nicht.
Aber das war das Problem, dass sie den Traum gar nicht wussten.
Er wusste es gar nicht mehr.
Und jetzt gab es eine Weisung von dem Pfarrer, von dem König. Also der war ganz ergrimmt jetzt und welche Entscheidung hat er gefällt? Jetzt
guck mal, die alle umgebracht werden.
Das war da, oder?
Ja, also, wenn es keine Antwort bis zu einem, oder wenn sie ihm seinen Traum nicht erklären konnten, den Inhalt seines Traums, den sie ja noch nicht bekannt haben, dann ist ihr Leben zu Ende, das heißt, er lässt sie umbringen.
Naja.
Zu den Weisen gehörten natürlich auch der Daniel und seine drei Freunde. Der Nebukadnezar hat es deshalb so eingefädelt, weil er nicht sicher war, wenn er den angenommen, man weiß nicht, er ist sicher, hat er sich daran einige Teilstücke des Traumes erinnern können, aber er hat gesagt, ich kenne den Traum nicht mehr. Stimmt. Ihr sollt mir sagen, was bedeutet das.
Stimmt.
Sagen die Weisen, das ist unmöglich. Keiner kann das sagen, was du geträumt hast. Und ja.
Dankeschön.
Und dann wollte der jetzt, Erika?
Ein Nebukadnezar hat ja getrieben, diese Unruhe, was ihm der liebe Gott eingegeben hat, nicht den Traum, er konnte sich nicht erinnern, aber er hat einen großen Schreck gehabt. Und das hat ihn auch begleitet und bewegt, weiter zu handeln. Also der liebe Gott im Himmel hat die Sinne geleitet und gehandelt, dass er auch zum Handeln kommt.
Ja, hat sich mit der Frage beschäftigt, dass der Nebukadnezar, wird mein Reich bestehen, wird es...
Ja, das war auf dem Bett, als er lag auf dem Lager.
Das waren so Fragen, die ihn belastet haben. Und da hat er halt nachts davon geträumt. Und er hat dann von diesem Standbild geträumt.
Der Daniel und die drei Kollegen waren ja schon in diesem sogenannten wissenschaftlichen Rat gewesen. Das Studium lag ja schon hinter ihnen. Also waren sie jetzt mit einbezogen. Johannes, bitte.
Ja, das sind ja wie gesagt die Weisen gewesen und die Wahrsager auch. Und die Wahrsager, also diejenigen, die in seiner Führungschaft sind, die haben ja gesagt, erzähle uns. Die wollten den Anfang haben, damit sie dann leichter natürlich die Deutung geben können, was natürlich jeder von uns auch machen kann. Aber sie wollten eben, und er hat gesagt, nein, ich will von euch wissen, was habe ich geträumt?
Ja.
Und da war ja nun die große Gefahr für die vier, die wären ja mit einbezogen worden, der fing ja schon an, Leute umzubringen. Und das jetzt wird
war offensichtlich gang und gäbe.
Und naja, das waren halt die Herrscher damals, das war schon eine grausige Geschichte. Und jetzt, wem allein vertraut jetzt nur der Daniel? Wem? Also das ist natürlich für uns eine sehr wichtige Sache. Ja. Denn wir sind ja auch oft in Problemen drinnen und überlegen, was machen wir da und dies und jenes. Und der Daniel, der hat sich zu Gott gewandt. Der Einzige, der helfen konnte und der retten konnte. Also das gilt ja für uns auch heute noch. Der Daniel ist für uns Vorbild. Wir machen manche Probleme und viele in unserer Gemeinde machen ihre Probleme und ärgern sich und streiten sich um. Aber da sollte man daran denken, was hier geschrieben steht, dass man doch dem lieben Gott vertraut. Mhm. Und dieses Vertrauen zu Gott war bei dem Daniel und seinen Dreien nicht vergeblich. Was haben die denn gemacht jetzt als nächstes? Das wird uns in der Sabbatschullektion deutlich geschildert.
Die haben gebetet zunächst.
Gebetet, ja.
Die Gott haben gefragt. Erst einmal gebetet. Intensiv gebetet, die drei zum lieben Gott im Himmel, dass er ihnen hilft in dieser Situation.
Einen Traum zu deuten, wo man gar nicht selber gesehen hat.
Das ist es. Also ich kann mich entsinnen, in alter Zeit hatten wir in der Gemeinde jeden Mittwoch eine Gebetsstunde. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, nicht mehr. Also ich als Jugendlicher, nach als Prediger, hatten wir jede Woche, Sommer und Winter, am Mittwoch eine Gebetsstunde.
Früher hat man mehr gebetet wie heute.
Ja, das war natürlich auch mit der Grund, weil es halt viele Probleme gab, die gibt es auch heute noch. Aber es war hauptsächlich
wie ist sie abgelaufen?
Die ist abgelaufen, dass man der Prediger, der machte, hat eine Andacht gehalten dann und dann konnten sich die Geschwister äußern, welche Probleme sie hatten. Die Probleme waren damals vielleicht größer als heute, denn da war ja noch die Sabbatarbeit. Das ist ja schon, haben sie es ja heute meistens frei. Aber damals war der Sabbat ein Werktag, wie die anderen auch. Und da sind die Geschwister oft in Schwierigkeiten gekommen. Man könnte mir viele Geschichten erzählen, jetzt auch in der Schule, wenn du warst. Musst ja am Sabbat in die Schule. Warst nicht in die Schule, dann schimpft die Lehrer
auch,
rum.
Wir haben ja auch noch Sabbat, Samstag in die Schule, meine waren ja noch gar kein Wissen.
Ich will ja, was Sabbat war ja dann.
War ja Schule noch.
Tage Schule, war eigentlich. Da waren alle Geschäfte, waren noch bis um 19 Uhr damals, glaube ich, in der Jugendzeit und auch als Prediger noch. Bis 19 Uhr waren alle Geschäfte auf, bis 19 Uhr musste jeder arbeiten in der Fabrik und alles da. Also das ist nicht wie heute da, dass nur Ausnahmen sind und so, die Hauptgeschäfte die machen auf und so. Aber das war früher hart für die einzelnen Glaubensgeschwister.
Ja, glaube,
denn die kamen in die Probleme und dann wirst entlassen und was machst du dann?
Ja.
Und deswegen hatten wir jede Woche hatten wir Gebetsstunden. Und in dieser Gebetsstunde wurden auch viele Glaubenserfahrungen berichtet, was sie erlebt haben, wenn sie dem lieben Gott treu gewesen sind. Also und das ist das, was hier geschrieben steht. Sie haben sich versammelt und haben jetzt zu dem himmlischen Vater gebetet. Er soll ihnen helfen. Jetzt müsste ich fragen, betet, hilft denn der liebe Gott immer?
Nein.
Nur wenn es sein
ist. Mit dem Kopf, was?
Du musst immer beten, dein Wille geschehe.
Ja, wir wollen ja immer, dass unser Wille sich durchsetzt.
Aber wahrscheinlich nicht immer so, wie wir es uns
haben. Der Jakobus beschreibt ja sehr gut. Er betet falsch. Wenn er bitten werdet um Weisheit, um Verstand, da wird kein Gebet überhört. Also das hört der liebe Gott im Himmel.
Ja, ja.
Aber wir wissen manchmal das, was wir wollen. Und um Weisheit und Verstand, das
wenn,
kommt vielleicht ein bisschen.
Wenn wir ein Problem haben, das steht es immer im Vordergrund des Gebetes.
Der Prediger den Auftrag hatte, das Evangelium zu verkündigen. Und da wurden eine ganze Reihe Leute getauft. Jedes Jahr bei uns, jedes Vierteljahr eigentlich war eine Taufe. Nicht nur die Jugendlichen, sondern auch von draußen. Der Prediger hatte früher die Hauptaufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Und als ich anfing als Prediger, da war die Geschichte so, dass ich als Eingesegneter dann war, der sogenannte Bezirksälteste. Ich war kein Pastor, sondern ich war Prediger. Und jedes halbe Jahr im Winter, das fing im Oktober an bis zum Februar, musste jeder Prediger öffentliche Vortragsreihen halten. Und der Leiter der Gemeinde war der Gemeindeälteste oder der Gemeindeleiter. Der hatte auch den Vorsitz im Ausschuss. Heute ist er dann anders, wurde dann plötzlich verändert. Und so muss der Prediger, unser Pastor, der ist ja nur, der hat ja nur noch eine Gemeinde. Also, du hattest damals, in Darmstadt hatten wir, wo ich damals anfing, waren sechs Gemeinden, ab Kölzl zum Teil. Da musste der Prediger sich insgesamt drum kümmern. Und der Gemeindeleiter oder Älteste, der hatte die Aufgabe, sich um die Geschwister zu kümmern und die Diakone. Das war nicht so wie heute, dass der heute der Pastor, natürlich der Hirte, der unserer Zucht, auch keine Geschwister, aber das sollten dann die Prediger machen und das war dann eine große Belastung und dadurch hörte langsam die Verkündigung nach außen aus. Die haben wir heute überhaupt nicht, also Evangelisation läuft ja nicht mehr. Und das war das Problem. Ich will nur sagen, die dann getauft wurden, die waren ja oft in einer beruflichen Anstellung. Und haben Sabbat gearbeitet und jetzt lassen sich taufen und nun, ja, und was ist jetzt? Da ging die zum Chef, wir wollen Sonntag frei. Der Vater von meinem Schwager Otto, der war bei der Eisenbahn Lokführer. Und der hörte die Botschaft jetzt, hat Vorträge gehört, in Nürnberg. Und er wollte sich jetzt taufen lassen, mit seiner Frau.
Und mit seinem Beruf natürlich.
Und er war Lokführer.
Ja.
Und die fuhren ja dann von Nürnberg bis Bayreuth. Und da mussten sie übernachten. Und erst am nächsten Tag wieder mit dem nächsten Zug fuhr die Lokomotive wieder nach Nürnberg zurück. Ja, und was ist denn jetzt, wenn er dann Freitag dahin fährt und am Sabbat muss er wieder zurück? Das geht ja gar nicht. Und da ging er zu seinem Vorgesetzten und hat ihn gebeten, Sonnabend frei zu kriegen. Da sagt der Vorgesetzte, das geht ja gar nicht. Dann haben sie ja gleich zwei Tage frei. Und dann können sie nicht dann nach Bayreuth fahren und dann müssen sie bleiben. Das geht ja gar nicht. Also sie sind jetzt Lokführer und dann müssen sie tätig sein. Also dann müssen sie sich einen anderen Beruf suchen. Und er war sehr traurig, er fuhr gerne mit der Eisenbahn, wunderbar. Und weinte rum und dann haben sie auch eine Gebetsstunde gehabt in der Gemeinde. Haben gebetet, liebe Gott, möge ihm helfen. Und der Vorgesetzte hat ihm gesagt, ich will wieder mit dem nächsthöheren Vorgesetzten mich mal unterhalten darüber. Und dann hat er ihn ja wieder hinbestellt und er ging hin, hat eine Gebetsstunde gehabt. Da sagt der Vorgesetzte, jetzt muss ich Ihnen sagen, Sie sind ganz gewissenhaft gewesen, nicht alle Lokführer waren gewissenhaft, aber Sie sind ganz gewissenhaft. Wir wollen Sie nicht verlieren, sondern wir würden sagen, dann machen Sie als Lokführer die Ausbildung für angehende Lokführer, dann werden Sie befördert zum Oberlokführer. Und Sie müssen bereit sein, nicht am Sonnabend, aber wenn in der Woche plötzlich ein Lokführer austreten, es kann sein, dass mitten in der Nacht ist und der Zug irgendwie, dann müssen sie Tag und Nacht bereit sein, dass sie Hilfseinsatz machen. Mhm. Und da hat er zugestimmt, der kriegt ja mehr Geld jetzt. Oberlokführer, der war so dankbar und sagt, der liebe Gott hat mir geholfen. Das ist bis zum Schluss geblieben. Darf ich gar nicht sagen, dass sogar die Sonderzüge vom Hitler gefahren. Er war ein sehr vertrauenswürdiger Mann. Also das, die Geschichte, wie ich mal sagen, es gab viele Fälle.
Ich hab ja auch das so erlebt. Ich war in der katholischen Schule, habe da unterrichtet. Ja, dann müssen Sie woanders unterrichten, hat der Chef mir gesagt.
Ja.
Und da habe ich gesagt, Herr Dr. Schweighöfer, da beten wir mal dafür, dass dem Bischof der Segen nach Gottes Willen gestellt wird. Und tatsächlich habe ich dann freigekriegt.
Ist da. Und wichtig ist natürlich, dass jemand auch wirklich seine Pflicht exakt gemacht hat.
Ja.
Auch als er noch nicht Adventist wurde, dass er ganz gewissenhaft war, dass die Vorgesetzten sagten, also das müssen wir dann, den wollen wir nicht verlieren. Ja. Gell? Also das waren die Probleme. Und jetzt wird uns gezeigt, es gibt ja zwei verschiedene Gebetsarten, habt ihr das auch rausgefunden hier, zwei verschiedene Gebetsarten, das sogenannte Bittgebet, wo man Gott bittet, jetzt hilft mir, und das sogenannte
Dankgebet.
Dass, wenn das geschehen ist, man sich auch wieder zu Gott wendet und dem lieben Gott herzlich dankt. Das haben die auch gemacht hier nachher. Herzlich dankt, dass er seine Hilfe gegeben hat. Und jetzt war interessant, sie hatten ja gebetet, wer war denn in diesem Gebet mit eingeschlossen. Wir haben ja gebetet zum lieben Gott im Himmel. Lieber Gott, jetzt gib uns Erkenntnis, es geht um Leben und Tod. Aber wen haben Sie denn mit eingeschlossen in dieses Gebet? Es ist ja
das nicht gefangen.
Das auch auf die Weisen.
Die ganzen Weisen. Auch die, die eigentlich gar nicht gebetet haben, die aber in diesem gleichen Stand waren mit ihnen, und für die haben sie auch gebetet. Das heißt also nicht nur sich für sich, das steht ja im Text da drin, sondern auch für die anderen, die nun auch dazu gehörten, in diesem Gremium, das nun in der Nähe des Königs sich bewegte. Und deswegen, was sollten wir auch tun? Dem lieben Gott Lob sagen und Dank sagen für seine Gnade und Güte, auch dass er uns erhalten hat im Leben, dass er uns bewahrt hat in der Gesundheit und in Freudigkeit. Da sollten wir daran denken, dass wir dem lieben Gott Danke sagen. Also das Gebet vermag sehr viel, das wissen wir ja, und Gott führt und leitet uns, wenn wir ihm treu sind. Das ist das. Jetzt aber gehen wir ein Stückchen weiter. Jetzt kommen wir zu dem Bild. Was teilte da der Daniel, als der jetzt zum Nebukadnezar dann kam zum König? Was teilte er ihm mit, dem König?
Dass der große Gott ihm gezeigt
hat. Ist sehr klug und weise, Schwester Ali. Ja, da steht er da. Die Lösung des Rätsels kommt nicht von Ihnen, sondern von dem großen Gott im Himmel. Der war vielleicht im ersten Moment ganz erschrocken. Und Daniel war bedacht darauf, das ist nicht unsere Idee, sondern wir sind verbunden mit dem großen, allmächtigen Gott, und erwähnt das auch in dieser Weise, dass er erkannt hat, dass er schlaflose Nächte gehabt hat, aber dass jetzt ihm die Botschaft zuteil wird, was er geträumt hat. Und jetzt ist die Frage für den König. Was erklärte der Daniel dem König, ehe er den Traum deutete? Was erklärte der Daniel dem König? Er erklärte, dass er gewisse Befürchtungen hatte, der König. Deswegen wollte er wissen, was sagt mir der Traum? Wenn das friedlich gewesen wäre, dann wäre nicht so aufgeregt gewesen. Aber er wollte ja wissen, Und er zeigte ihm, dass der König gewisse Befürchtung, was hatte denn der König befürchtet, der Nebukadnezar?
Ja, jetzt im Verhältnis zu seinen Weisen, oder?
Nein, insgesamt, für sein Reich, was hat er denn befürchtet?
Er wollte natürlich haben, dass sein Reich möglichst lange besteht.
Das ist ja das Problem bei denen gewesen. Welches Reich haben denn die Babylonier abgelöst? Das war ja auch ein sogenanntes Riesenreich damals gewesen. Wen haben sie denn besiegt? Der Vater von dem Nebukadnezar, wie hieß denn der Vater von dem
Nabopolassar?
Nabopolassar ist eine kluge Frau. Und der, naja, und wen hat er denn besiegt mit den Medern zusammen?
Ägypten.
Die Assyrer.
Ach ja.
Die Assyrer. Die Assyrer hatten eine große Herrschaft, aber die Reiche, die gingen langsam hoch und waren so große Könige und nachher sackte das langsam wieder ab. Und so war das bei den Assyrern und sie waren ja unterworfen den Assyrern. Der Nebukadnezar war ja ganz exakt kein Babylonier gewesen.
Der war denn der
Assurbanipal? Der Assurban war auch kein Babylonier, sondern sie waren Chaldäer gewesen. Sie hatten auch keine babylonische Sprache gesprochen, sondern die Chaldäische. Also da gab es gewisse Unterschiede. Die Chaldäische kannte aber auch der Daniel mit. Also da war ein bisschen ein Kontakt, er war kein rein rassischer, der Nebukadnezar Babylonier. Und deswegen war das Denken dieser Herrscher immer, hoffentlich bleibt mein Reich stabil. Und das war wahrscheinlich mit der Grund, dass er so geträumt hat und dann unbedingt nichts Gutes geträumt hat, sondern er wollte ja wissen, was und was er da geträumt hat, war ja eigentlich für ihn auch nicht das Ideale. Enthielt denn der Traum eine für den König gute Botschaft? Ne, was hat er denn in dem Standbild? Das war das Standbild, das kennt ihr ja jetzt, ja. Ihren goldenen Kopf.
Ja, ja. Aber dass da Stahl drauf fällt auf die Füße vom Standbild und das alles kaputt geht.
Nur ihm wurde ja schon hier erklärt, wer kommt denn nach dem anderen Reich da.
Und dann verschiedene Reiche.
Er sah ja nur die verschiedenen und du bist das goldene Haupt, das wusste er. Aber nach dem goldenen Haupt, da kam dann der silberne Fuß mit den Armen und da ging es langsam nach unten und damit wurde ihm ja angedeutet, ewig
seinem Reich.
Ewig wird sein Reich nicht bestehen bleiben. Also es ist hochinteressant, wenn man diese Betrachtungen in dieser Geschichte besieht. Das bedeutet also für ihn, dass Babylon sein Reich wird vergeben werden. Er lebt hier relativ lang. Wann ist er gestorben? 562 ist er verstorben. 502 vor Christi Geburt natürlich. Der Daniel hat ihn ja
lange überlebt.
Aber der Nebukadnezar, der war 562. Und als der Nebukadnezar dann gestorben war, da ging es auch mit dem babylonischen Reich langsam
abwärts.
Mhm. Er war der letzte Herrscher.
Belshazzar.
Das war einer der Nachfahren von dem
Belshazzar.
Der Belshazzar, der hat ja dieses Fest da gefeiert in diesem schönen Saal. Ich habe den Saal besichtigt. Kannst du heute noch sehen.
Echt?
Und Babylon hat mir das beguckt.
Ja.
Heute ist er gefährlich. Wo liegt denn Babylon? Heute in welchem Land?
Irak.
Irak. Ja. Also das ist heute, war schon damals schwierig. Da sind wir hingefahren, zu zweit waren wir, und da war kaum ein Mensch in dem gewaltigen Gebiet von Babylon da. Musste man nur was bezahlen da am Eingang und mussten dann, wenn man schloss, das Tor ab, war so ein kleiner Kiosk da haben wir noch Käsebrötchen gekauft, damit wir gestärkt wurden. Und da gab es uns nichts Gescheites. Und dann haben wir eine Prachtstraße da und ein Ischtar-Tor, das war ja abgebaut. Wo ist denn das Ischtar-Tor heute?
In Berlin, gell?
In Berlin, im Schönen. Da könnt ihr das sehen, mit den Tieren da und alles, den Löwen und was da. Und da kannst du durchgehen und dann an den schönen Fluss. Da hat er dann sich seinen Sommerpalast gebaut, der Nebukadnezar, ganz exklusiv. Und da war auch der große Saal in dem Palast, war natürlich alles zerstört. Das Einzige, was er gesehen hat, man durfte nicht drauf treten. Es war gesperrt, war ein Tor, also so ein Gittertor, konntest du durchgucken. Und da saß du nur den Boden da noch vorhanden und dann die Mauern rechts und links so ein, zwei Meter hoch. Alles andere war ja kaputt. Und da war ja das Gastmahl von dem Belsatzer dann drinnen. Und dieses Gastmahl, das hatte ja ein gruseliges Ende. Das kennt ihr ja, diese Inschrift und so weiter, weil da der Belsatzer war an und für sich gar nicht der richtig zuständige, wie es sein Vater eigentlich, der eigentliche König, der hat sich aber abgesetzt. Von Babylon, der Nabonid, das war der Nabonid, der Belsatzer war der genau genommen der Kronprinz gewesen. Der jodelte da rum und dann die Schrift an der Wand, kennt er ja. Und was kam dann für ein Reich an die Reihe?
Die Meder.
Das waren dann die,
ja,
die
waren auch mit Griechen.
Meder und Perser.
Zuerst, das heißt, zuerst Perser.
Meder und ja. Perser, das war ein Doppelreich gewesen, wie hieß denn der, haben wir vorhin schon, der Kores oder der Kyros. Und der war dann der Perser und naja, das hat einen großen Umreich gehabt, Umfang, aber die Perser, die gingen ja, nannten sich nur noch die Perserherrscher, war auch ein großes Reich, aber wer hat denn die Perser dann besiegt? Das war dann
Alexander
der Pygmäen.
Der Kleine.
Alexander, man hatte ihn genannt, den Großen. Warum? Kurzer Zeit hat er alle Reiche besiegt. Und dann, was sollte seine Hauptstadt sein? Was sollte die Hauptstadt seines neuen Reiches sein? Babylon. Babylon, das sollte seine Residenz werden. Nur, wie alt ist denn der geworden?
Der war noch ganz jung. Na?
Nicht sehr alt.
30 rum.
30, ja. So, da war Schluss. Da war dann Schluss. Ist er gestorben in Bam? Warum ist er gestorben? Och, der hatte gute Feiern gemacht. Und?
Vielleicht Alkohol.
Gut gefischt, gut gefischt und fröhlich.
Ja.
Und dann, der liebe Gott, hat er.
Ich sage, der hätte Fieber gekriegt.
Ich sag mal, dieses Babylon, von dem wir heute reden, das ist erstens die Stadt und zweitens ist das das Umland auch. Ist das dieses etwa gleichzusetzen mit dem heutigen Iran?
Ja. Nee, das Ganze nicht. Der frühere meinte, das Reich, ja. Babylon. Ja, das hängt damit zusammen, gell? Der Irak, ja, das waren ja dann die sogenannten Irak, nicht ganz, aber ziemlich. Und die Stadt war ja sehr, sehr groß. Die kannst du heute noch besichtigen, dann geht ja der Fluss da durch. Und heute geht da kaum ein Mensch mehr hin, weil es ja gefährlich ist, in Bewegung, das habt ihr ja die ganze Geschichte, läuft ja jetzt. Und für uns ist interessant zu wissen, dass jetzt in diesem Standbild ja nicht nur von Babylon die Rede ist, auch nicht allein von den Persern, sondern die wurden ja besiegt von Alexander. Und jetzt gab es natürlich viele Leute, die sich überlegten, woher konnte der Daniel denn das alles wissen? Denn dann habt ihr den eisernen Bauch mit den zwei Beinen, interessant mit den zwei Beinen, was bedeutet das? Das ist Rom, und Rom hat sich ja dann hergeteilt in das sogenannte Westrom und in das Ostrom, also hochinteressant, dass ganz exakt dargestellt ist. Und dann unten die Füße, und das ist ja für uns jetzt sehr aktuell, die Füße waren teils
Eisen
und teils Ton. Und dann steht extra dabei im Text,
lässt sich nicht mischen, gell?
Die werden nicht zusammenhalten. Und was erleben wir jetzt heute?
Alles erfüllt.
Ich will euch nur sagen, wenn ihr das genau durchdenkt jetzt, dann wusste Gott vor 2500 Jahren schon, was kommt. Und wir leben heute in einer Situation, wo jeder sich abfragt, was ist denn da jetzt los mit dem sonderbaren Amerika und hauptsächlich mit dem Iran und mit der Türkei und mit Libyen und was, also was ist da los? Wer weiß alles schon, was läuft?
Gott
weiß. Das ist hochinteressant. Also wenn du dazu überlegst jetzt, wie konnte Gott wissen, wer ist der Gott? 2500 Jahre schon, wie es sein wird in unserer Zeit. Und jetzt seht ihr, der Zusammenhalt nur alleine der Mächte in Europa, das wird nichts jetzt. Ab September ist ja der Brexit. Scheidet ja England aus dem Europarat aus.
Ab Februar.
Und da muss ich euch sagen, das gehörte ja früher auch mit alles. Die Goten, die hatten ja in England erobert, die Goten, waren ja die Nachbarn auch, die Römer, die zerteilte da. Da gibt es ja noch diesen Wall da in der Mitte von Britannien gegenüber den Schotten, haben die Goten da errichtet, damit sie nicht vom Norden da bekämpft wird. Den kannst du heute noch besichtigen. Das gehörte alles zu dem Nachfahrenstaaten von Rom. Aber was ist damit? Und ihr wisst ja, wie uneinig die sind, alleine in der sogenannten Europa-Union. Das seht ihr ja im Fernsehen, das ist ja gruselig, was du da alles siehst und was sie überlegen und was da noch für Dinge kommen. Und jetzt müsste man ja sagen...
Eine Zwischenfrage, die sich mir darstellt. Die Schotten und Pikten, glaube ich. Ja. Wo kamen die eigentlich her? Die waren ja vorher da. Ne?
Die Schotten?
Ja.
Ja, ne,
die dann sind doch erst
die wurden ja von den Goten da abgedrängt nachher.
Ja, ja.
Von den Goten. Die Goten gingen sie übers Wasser da und dann darüber und die haben es zurück.
Die Angeln und die Sachsen.
Ja, ja. hängt alles damit zusammen.
Ja, die Angelsachsen, die kamen ja vom Süden her. Ja.
Die Angeln und die Goten.
Aber die
Skoten kamen ein bisschen vom Norden, ne? Von der Wikinger.
Mit der Bund nur, muss ich euch ja sagen, also nach dem letzten Krieg war ja alles wild durcheinander. Und da kam man auf die Idee, man will sich wieder versöhnen und jedes Volk alleine, wir waren damals der Bundeskanzler, nach dem letzten Krieg, der erste Bundeskanzler, den wir haben in Deutschland.
Adenauer.
Das war der Adenauer. Und der Adenauer, der war derjenige, der eine Europa-Union gründen wollte.
Da bist du doch hin zu und dieser Versammlung.
Ja, die haben mich eingeladen, war Ehrengast.
Ja.
Da haben die zuerst den Kontakt zu den Franzosen gesucht und wollten dann zu den europäischen Ländern das finden. Ja, ich hatte damals einen Brief von dem Vorsteher, den wir da hatten, wie hieß denn der jetzt wieder, der hat ein kleines Heftchen über Daniel 2 hatte der hergestellt.
Mhm.
Und da war das Standbild und Europa hält nicht zusammen.
Mhm.
Und das habe ich da gelesen, da war ich noch gar nicht verheiratet, da war ich in Hannover noch. Und da denke ich, der arme Adenauer, der will jetzt Kontakte suchen und will eine Europa-Union gründen. Und da habe ich ihm das den Dings dahin geschickt, da dieses Heftchen. Und daraufhin kriegte ich vom Staatssekretär einen Brief mit einem großen Siegel da hinten drauf, meine gefunden, ein Untermieter, die Frau, die war ganz, ganz erschüttert, als der Brief da kam. Der Bundeskanzler stand hinten drauf als Absender. Der Sie kriegen einen Brief vom Bundeskanzler. Und dann habe ich, sie wollte gar nicht rausgehen da, die wartete jetzt, dass wir sie den Brief da haben. Ich sage ihnen nachher Bescheid, was er tut. Und dann war mal eine Ehrenkarte. Und da war ich eingeladen im Kongresssaal in Hannover. Da war die Gründung der, das war so 1953, 1954 ungefähr.
Gründung der
Europa-Union.
Europa-Union.
Und da war dann der Außenminister von Frankreich war erschienen und dann noch so ein paar. Und die haben dann das Reden gehalten. Das will ich euch nur sagen, wie das so gelaufen ist damals. Und man hatte die Hoffnung, jetzt es soll keinen Krieg mehr geben. Europa, keinen Krieg mehr in der ganzen Welt. Und deswegen wollen wir die Völker jetzt versammeln. Aber wir sehen dazu, was da jetzt läuft überall. Und auch in der Europa-Union sind ja unterschiedliche Meinungen, ob der Italiener da und was da alles noch drin ist. Also das sind die interessanten Dinge. Nur, dass der liebe Gott im Himmel vor 2500 Jahren
das schon geschrieben,
das schon mitgeteilt hat, sie werden nicht zusammenhalten, muss ich sagen, das kann einen erschüttern. Denn er weiß ja ganz genau jetzt, was auch kommen wird. Wir wissen das nicht. Nur es sieht so aus, dass bald das kommt, was viele befürchten. Ja, da habt ihr ja schon, das ganze Wetter verändert sich ja schon, mit dieser Luftverschmutzung da und was da alles ist. Und das Letzte, das ist jetzt das, was hier geschrieben steht. Was
ja, darf ich nochmal einen Gedanke zwischenwerfen. Also, Gott sollte doch eigentlich an einem einigermaßen friedlichen Zusammenleben der Nationen interessiert sein. Aber er sagt schon damals, nein, das funktioniert nicht. Haben wir einfach so als Faktum. Wir haben da größte Schwierigkeiten, wenn es gibt Leute, die bemühen sich, das einheitliche Europa zu schaffen. Was wichtig ist, dass wir noch eine Stimme haben gegenüber den USA, China und Frieden kommt zweifelsohne von den einzelnen Nationen, aber die lernen ja auch dazu. Also meine, so rein vom Menschlichen aus gesehen, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass es doch ein einiges Europa gibt. Wenn da schon Deutsch steht, nein, es gibt es, es tut mir irgendwie weh. Also.
Aber Gott lässt die Menschen mit ihrem freien Willen geschaffen und da können sie selbst entscheiden.
Ja, gut.
Und guck mal, wie
aber die sind ja auch lernfähig, der Mensch ist auch lernfähig.
Sie lernen nicht.
Sie lernen aber nicht, sie sind stur, weil sie nicht nach Gott fragen.
Ja, es ist doch, der Glaube ist doch abgesagt. Das ist eben überall, das ist in allen Kirchen, das ist auch bei uns. Also das ist überall das Problem. Du darfst dich melden, bitteschön.
Also, nochmal zu der Vereinigung. Adenauer war es nicht. Der Hintermann ist ein Gesandter von Rom, vom Vatikan, beziehungsweise Jesuit. Der hat alles eingefädelt und hat die Länder dazu gebracht, die Europäische Union zu gründen.
Das habe ich noch nie gehört.
Nee, das kenne ich auch nicht.
Das ist die katholische Kirche.
Naja,
bei der Unterschrift waren alle in Rom im Vatikan.
Ja, gut.
Die haben es geführt.
Das ist schlecht.
Der Punkt ist ja, die Vereinigung an sich hat ja nicht, dass man den Gott des Himmels anbietet, sondern das ist der große Abfall.
Ja.
Das ist die Gegenwehr gegen den Gott des Himmels.
Ja. Ja.
Ne? Und auch wenn jetzt alles ich nicht zusammen, es hält ja auch nicht alles zusammen, nee. Aber Gott weiß es ja. Nur, wir dürfen einzig vergessen, das Lamm in Amerika, die USA, die werden tatsächlich den Willen Roms durchführen. Weil der Vatikan bestimmt jetzt schon, was da passiert. Alles andere, was wir jetzt sehen, die ganzen Präsidenten, ist eigentlich nur Show.
Obwohl die im Vatikan auch nicht ganz einig sind im Augenblick.
Richtig.
Das ist ein Problem. Also der Adenauer war streng katholisch. Ja. Und die CDU war streng katholisch. Und für Adventgläubige in alter Zeit war es unmöglich, die CDU zu wählen, weil sie katholisch war. die meisten machen das heute noch, die wählen die andere Partei da.
Die SPD.
Die SPD, ja, wählen heute noch. Wenn ich an den Bruder Steiniger denke, der wählt heute noch die SPD. Also katholische Kirche nicht, obwohl sich ja vieles verändert hat jetzt. Also im Hintergrund, aber die katholische Kirche hat im Augenblick auch ihre Probleme mit den zwei Päpsten, die sie im Moment haben.
Ja, aber
wie gesagt,
äußerlich ist das ja so, da wollen sie das nicht. Aber es steht doch da, die haben doch das alles schriftlich schon in den Enzykliken und in den...
Ja, aber der Adenauer war derjenige, der das mit hier in Gang war, er war katholisch, mit in Gang gebracht hatte, und das war, ich nahm ja Teile an der ganzen Geschichte, das war die Gründung der Sache. Und deswegen, aber das Interessante ist ja, dass Gott vor 2.500 Jahren sagte, sie werden nicht zusammenhalten. Und jetzt hat es ja die Geschichte mit den Engländern, die da rumjodeln, also ist auch nichts. Das ist eine schwierige Geschichte. Nur, wir müssen jetzt dem lieben Gott vertrauen, er weiß, was auf uns zukommt. Und was für Probleme gibt es jetzt da mit dieser Lufterwärmung da und was alles ist, das seht ihr ja. Und jetzt Abbau der Bergwerke, keine Kohle mehr herstellen dann im Jahre und so weiter. Ob wir das überhaupt noch überleben, das Meerwasser, das steigt. Und wenn der Lukas 21 mal lest und Matthäus 24, da wird ja davon gesprochen, was für Katastrophen kommen. Da stehen, sie werden ratlos sein. Jetzt sind sie ratlos. Was machen wir denn jetzt alles? Ratlos. Und sie werden Angst haben vor allem, was auf sie zukommt. Das ist doch heute. Wenn du das Fernsehen beguckst, die Nachrichten, jede Partei will was anderes, hast du da die Grünen, die jodeln rum, und dann hast du die anderen wieder, die rum, und jetzt hast du AfD oder wie die heißen, die wieder was. Also es ist halt ein irres Durcheinander. Und da musst du sagen, tatsächlich, Jesus sagt, und dann kommt der Stein, hat das Bild zerschlagen, und der Stein wurde immer größer und füllte das ganze Bild aus. Und was bedeutet der Stein?
Stein
ist ja gut,
das himmlische Reich.
Das himmlische Reich, das wird alles einnehmen, bitte.
Wenn die Himmelskräfte auseinandergehen, das heißt, alles, was in Bilanz ist, und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen, egal wo auf der Erde, Angst bekommen, wenn alles durcheinander geht und ja, die Kräfte und die ganzen Wirbelstürme und Erdbeben kommen, wenn alles nicht mal normal ist, dann geht's los.
Habt ihr ja die Katastrophen, die da jetzt kommen, der Wirbelstürme und dann alles nur. Jetzt geht es ja darum, auf was sollten, und das ist ja das, was in der Bibel drin steht, auf was sollten wir jetzt achten? Auch das Wort, das uns vermittelt ist, dass wir eine enge Verbundenheit haben mit dem lieben Gott im Himmel und mit seinem Sohn. Und jetzt wisst ihr ja, wie es in den Kirchen aussieht. Und in der Bibel wird gesprochen von den 144.000. Und ich habe jetzt einen Artikel neulich mal gelesen, so ein Buch, ob, wenn Jesus wiederkommt, es ist eine symbolische Zahl, ob auf dieser Erde dann überhaupt 144.000 treu sind.
Der ganzen Gott gegenüber. Ist für die ganze
Und da denke ich an die dreifache Engelsbotschaft. Also wir wurden früher als Prediger immer wieder bedrängt, in öffentlichen Vorträgen auch die dreifache Engelsbotschaft zu verkünden. Was heißt denn der dritte Engel, was verkündet der denn?
Das ewige Evangelium.
Das ewige Evangelium, wir sollen den anbeten, der gemacht hat Himmel und Erde. Und
nicht das
dritte, der dritte Bote, der dritte Engel, der sagt, also ihr sollt was an eure Stirn und eure Hand nehmen.
Was? 666,
nicht mal das heißt. Das macht
Gottes und den Sabbat halten. Ja. Sabbat halten, das war mit das Entscheidende gewesen. Und da steht er dann später darunter, selig sind die Gebote halten und so weiter, im Aufblick zu Gott. Das ist das, was für uns heute wichtig ist. Und da ist man auch in manchen Dingen sehr, sehr großzügig. Auch bei uns dann die Lehre von der Dreieinigkeit und alle solche Sachen, Fiege 3. Also wenn ich das Matthäusevangelium lese, da wird immer, können wir genauso machen, wird immer gesprochen, es ist die Kraft, die von Gott ausgeht. Die Kraft kann Gott, der Heilige Geist, sondern von Gott und von seinem Sohn, betont Jesus immer wieder. Und wir reden immer von der Dreieinigkeit. Und es ist also, wer an die Dreieinigkeit glaubt, ob der das Reich Gottes erlangt, da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter. Und das ist das, was wir da beachten sollten. Und nun ist das Interessante, dass uns geschildert wird, der König Nebukadnezar hat das gehört von Daniel und von den Dreien. Und was hat er mit den Vieren gemacht dann?
Das steht da
der Bibel im letzten Vers. Letzten Vers.
Er hat sie in höhere Position gebracht.
In hohe Position.
Vor allen Dingen, er hat diesen Gott, der Daniel diese Eingebung gegeben hat, den hat er über alles gestellt. Momentan.
Im Augenblick. Aber was sollte denn der Daniel werden da in der Funktion? Der sollte
direkt in Aufsicht
sein über Babylon. Und was hat denn der Daniel dazu gesagt? Das habt ihr im Text drin. Hat er gesagt, er hat auch an seine drei Freunde gedacht. Ja. Die wurden dann auch so Chefs da von Provinzen.
So Minister,
und wo ist der Daniel geblieben?
Er ist am Hof geblieben.
Der ist am Hof geblieben. Er ist in Babylon geblieben. Und da ist er lange geblieben. Wie lange ist er da geblieben?
Bis er gestorben ist.
Er ist dort gestorben.
Das ist jetzt die große Frage, ob er dort beerdigt worden ist. Beerdigt worden ist er in Jerusalem.
Woher weißt du das?
Das weiß ich. Hat mir letzte Woche noch behandelt. In Jerusalem. Man hat in Jerusalem Gräber gefunden. In den 20er Jahren. Und das müssten fürstliche Gräber gewesen sein. Ein Archäologe hat das kundgetan, aber die Leute in den 20er Jahren waren mit anderen Dingen beschäftigt. Und jetzt, Ende des vergangenen Jahrhunderts, also im Jahre 1996, ist man durch Archäologen wieder darauf gekommen und hat die Gräber untersucht, auf einem Friedhof in der Nähe von Jerusalem. Und da fand man dann den Gesteinen, war dann angemerkt, das Grab, wo der David beerdigt worden ist.
Daniel.
Der David. Aha. Der König David beerdigt worden. Okay. Und das hat ermuntert, um jetzt weiter zu forschen.
Aha.
Und neben dem Eingang war so ein Felsen. Und da hat man abgekratzt, das, was da hochgewachsen war. Und da stand drauf das Grab von
Daniel.
Und dann hat man den Eingang freigemacht und dann hat man, war aber alles verblichen schon, verkrampelt, aber an der Wand sah man ein Relief und auf diesem Relief, da waren zwei Löwen und da stand ein Mann. Daniel in der
Löwengrube.
Da war man sich klar, der Daniel ist offensichtlich beerdigt worden in Jerusalem.
Da wollte er vielleicht hin.
Und man nimmt an, entweder er ist in Babylon gestorben und man hat dann sein Gebein dann übergeführt nach Jerusalem, oder was näher liegt, er ist dann, naja, das waren ja die Könige dann weg in Babylon und so, und dann ist er von sich wahrscheinlich nach Jerusalem. In einer Zeit ist er gestorben, wo der Tempel noch nicht gebaut war. Mhm. Also waren die ersten Wanderer da reingereist und er dann auch. Und da ist er dann offensichtlich beerdigt worden. Also sein Grab hat man gefunden mit Daniel. Das ist sehr interessant. Und deswegen staunen heute noch die Gelehrten, wie konnte vor 2500 Jahren jemand den Lauf der Geschichte verfolgen bis heute. Woher konnte der das? Nur durch den lieben Gott. Also wer das prophetische Wort studiert, es gibt ja in den nächsten Kapiteln auch interessante Sachen noch, der wird dann feststellen, über allem steht Gott und hat uns dann Hinweise gegeben und auf diese Hinweise sollten wir achten. Hier gibt es noch in unserer Anmerkung da noch einige Darstellungen, da steht dann hin, die Erfolge weltweit, die letzte Uneinigkeit in den abschließenden Tagen der Menschheitsgeschichte herrschen wird. Also es wird herrschen, Uneinigkeit in dieser Welt, und das sagte ja, das ging ja hin und her überall, und die Völker, ich muss euch sagen, es ist mir unverständlich, dass die regierenden Leute nicht bedacht darauf sind, Frieden zu halten miteinander und die Waren auszutauschen und zu kaufen und zu verkaufen. Alles in Frieden. Warum streiten die sich um? Denkt er denn jetzt in Russland? Der hat jetzt plötzlich alle abgesetzt. Was will er werden? Er will lebenslang
regieren.
Die haben auch nur eine Zeit, zwei Amtsperioden, dann müsste er aufhören. Will er nicht. Warum hängen sie so? Da habt ihr den Trump da in Amerika, der da rumjodelt. Ja. Ist genau dasselbe. Also wenn er das anguckt heute, wie die da dran hängen an diesen. Andere würde sagen, normaler, ich habe mal Dienst gemacht und kriege gutes Geld und erhole mich und gucke da zum Himmel und mache das schnell Reisen. Aber die hängen dran und wollen die Herrschaft haben mit Gewalt und dann natürlich hier Kontra. Das ist das Problem.
Ja, das ist von allem Anfang. Das war, ist ja auch
mit wem hat sich der verbündet jetzt schon, der
Amerikaner?
Von Russland.
Ach, von Russland. Der
hat sich verbündet mit den...
Mit wem?
Chinesen. Mit den Chinesen.
Richtig. Mit den Chinesen. Aber hat auch gute Kombination zu Merkel, nach Deutschland.
Zu Merkel.
Ja.
Und könnte man vorstellen, dass Erdogan auch so eine gute Kombination hat.
Aber ihr habt ja das Problem jetzt da mit den Türken. Da hat er auch schon Verhandlungen geführt. In der Bibel steht ja in der Offenbarung die Völker vom Osten gegen die. Also man kann jetzt einmal genau beobachten, was sich da tut.
Also
der Himmel weiß schon, was es tut.
Ja.
Nur die Wiederkunft Jesu
wird
so sein, so überraschend, dass viele gar nicht damit rechnen.
Und die Gnadentür wird geschlossen.
Dann ist die Gnadentür geschlossen. Die gehen radikal aufeinander zu, dann ist nichts mehr zu machen. Dann kannst du nur noch gucken. Und wer jetzt nicht gerettet wird, da muss ich euch sagen, das gruselt mich, wenn ich die letzten Kapitel der Offenbarung stehe. Was geschieht mit dem Mann? Der wird verbrannt. Feuer vom Himmel.
Ja.
Die werden nochmal auferstehen, sehen die heilige Stadt und dann werden die durch himmlisches Feuer verbrannt. Und da will ich sagen, bei denen möchte ich nicht sein. Ihr lacht darüber,
aber ich sage auch nicht.
Es werden nur wenige gerettet und deswegen ist mir sehr wichtig, was im Buche Daniel geschrieben steht. Das ist jetzt nicht alles, das war ja nur der Überblick über die Geschichte der Welt und die nächsten Kapitel werden uns noch einiges mehr darüber sagen. Also das war jetzt die Darstellung. Bitte schön, noch zum Schluss.
Wir sind doch jetzt in dem zeitgeschichtlichen Rahmen drin, dass sich entweder die Himmelskräfte lösen sich auf, oder der Himmel rollt sich wie eine Buchrolle auf. Da sind wir doch in den Versen im Prinzip davor. Danke. Alles andere hat sich ja erfüllt.
Alles klar. Und das ist jetzt die, jetzt warten wir drauf und das kann vielleicht schneller gehen, als wir
Warten auf die, wenn die Gnadentür schließt.
Kurz davor.
Vermittlerdienst aufgibt und kommt.
Ja.
Und dann ist es spät.
Also den Prozess,
dass es
ein neues Leben gibt, wird eingeleitet durch Wiederkunft Jesu. Und auf die Wiederkunft müssten wir warten. Er kommt zu einer Zeit, wo man nicht damit rechnet. Bitte schön.
Eine Frage habe ich noch. Wann kommt der Spätregen?
Ja.
Ist er schon am Laufen? Das ist eine gute Sache. Also wie gesagt,
ja, das war mal jetzt.
Hast du von dem Paul
Oster? Wann kommt der Späthring? Was bedeutet der Späthring?
In Afrika, Schwester Weiß schreibt, das Spätregen wird das Pfingstfest weit übertreffen. Da kam der Geist Gottes in der Fülle und so wird es im Spätregen auch sein. Dann kann niemand mehr sagen, ja, ich hab's nicht gewusst, ich hab's nicht gewusst, was da alles geschrieben steht und so weiter. Nein, ja, alle Menschen müssen erkennen, Gott bleibt dasselbe und sein Sohn auch.
Also, die Situation ist ja die, auch in unserer Glaubensgemeinschaft, es gibt Gebiete in Afrika. Auch, wo im Augenblick
sehr viele
sehr
gläubig werden,
predigt und auch getauft wird. Also das ist hier in Europa ist das alles sehr matt. Aber es gibt andere Länder, die bislang die Botschaft noch nicht gehört haben.
Ja.
Vielleicht ging bei uns schon die Botschaft vorüber. Und da wird mitgeteilt.
Entschuldigung, aber der Paul Oster kennt ihr ja alle.
Ja.
Sie hatten gestern kam der Brief von der Ilse Block. Und die haben so viele, die katholisch waren, weißt du, die sind jetzt gläubig geworden nach dem Glauben, was der Paul Oster verkündet, also unser Glauben. Also wir haben wahnsinnig viele Leute, ich kann es gerne mal lesen, aber ich kann es euch kopieren.
Ach, da habe ich das heute Abend.
Sieht das die gleiche, drei gleiche?
Ja, das ist toll, ehrlich alles geschickt bekommen.
Ja, das könnt ihr lesen. Also das ist, ich meine es auch von einer anderen Sicht aus, dass also im Augenblick in manchen Ländern, wo bislang das Evangelium noch nicht verkündigt wurde, sehr kräftig verkündigt wird. Vielleicht ging bei uns schon die ganze Situation vorüber, denn wir hatten auch eine Zeit, wo wir öffentlichen Vorträgen die Menschen in aller Deutlichkeit unterwiesen haben und auch die Taufen waren. Jetzt im Augenblick sind wir hier voll ermattet und hin und her wegen Frauenordination und was alles Mögliche und Dreieinigkeitslehre und da muss jeder jetzt auf das Wort achten. Es werden nur wenige gerettet werden. 144.000, symbolische Zahl oder eine Originalzahl von den vielen, wie viele Adventisten gibt es denn heute jetzt?
Haben doch mit Millionen schon gefragt.
15 Millionen.
Millionen, müssten wir jetzt sagen, den Namen nach. Da antwort über, jetzt wollen wir beim Studium des Wortes Gottes, des Buches Daniel, sehr dankbar sein für diese Hinweise. Und ich muss sagen, ich habe mich mit der Geschichte immer viel beschäftigt. Und wenn ich so dran denke, dass vor 2.500 Jahren der ganze Geschichtsablauf, der auch so gelaufen ist, geschildert worden ist von dem sieben Gott im Himmel, dann vertraue ich auch all den anderen Hinweisen, die in der Heiligen Schrift gegeben sind. So, damit haben wir ein intensives Studium. Wir haben die Zeit schon überschritten, Zeit aber deswegen nicht böse.
Ich
habe da noch eine Frage. Das geht ja weiter dann in den nächsten Wochen. Und da gibt es bestimmte Dinge dann, wenn ich an Daniel 7 denke und Daniel 8, hochinteressant nachher, was dann da geschildert wird. Und der Daniel hat natürlich auch zu leiden und die drei, die mit ihm sind, die haben auch zu leiden, aber sie haben Gott vertraut und immer hat Gott ihnen geholfen. Er hat sie nicht bewahrt vor der Auseinandersetzung, aber er hat ihnen Kraft gegeben. Jetzt wollen wir noch miteinander beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen durften. Wir danken dir, dass du in wunderbarer Weise schon vor 2.500 Jahren den Menschen nahegelegt hast, was auf Erden geschehen wird und kommen wird. Und dass letzten Endes dein Reich beginnen wird, wenn Jesus, dein Sohn, wiederkommt. Und wir bitten dich jetzt für uns, du möchtest deine Hilfe uns schenken, dass wir dir treu sind in allen Anliegen, dass wir uns halten an das Wort, das du uns vermittelt hast, dass wir Freude haben im Aufblick zu dir, auch wenn manches in dieser Welt geschieht, das uns nicht gefällt. Du möchtest mit deinem Volk sein auf Erden, auch allen eine gute Erkenntnis schenken durch das, was du uns offenbart hast in der Botschaft, die dein Sohn uns gebracht hat in deinem Namen. Jetzt sei mit uns noch an diesem Sabbattag, schenke uns viel Freude, lass uns das Ende dieser Woche noch in Freudigkeit und in Kraft erleben und sei mit uns in der kommenden Zeit, dass wir zu denen zählen, die errettet werden, wenn Jesus, dein Sohn, kommt. Halte deine Hände über uns, schenke uns deinen Frieden und Segen, das bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.
Amen. Amen.
So, ich wünsche euch alles Gute.
Ich habe eine ganz andere Frage, wie du nach Hause gehst. Und zwar, ich also habe das jetzt wieder gehört und irgendwie kommen mir die Gedanken, warum ist da ein gläsernes Meer? Warum ist das Meer gläsern?
Musst du den lieben Gott nachher fragen. Ja, das ist damit dargestellt. Das sieht so aus, also als wäre es Meer und ist halt durchsichtig. Die Frage ist ja überhaupt, ob es auf der neuen Erde noch ein Meer gibt.
Ein Meer? Das heißt ja vom Thron Gottes. Sitzen die doch da alle in weißen Kleidern und die 144.000 sind ja die schon extra, die loben da Gott, aber die anderen, was sind das für? Sind ja alle, die gestorben sind. Ja. Aber warum?
Was ist das Meer überhaupt? Das sind die Menschen. Der Menschheit.
Symbolisch.
Das
wollte ich wissen.
Und das ist ja überall die Symbolik, also die Menschenmasse ist dargestellt als Meer.
Das war für
und was machen sie immer? Wohin der Wind weht, so bewegen sich auch die Menschenmassen. Ich kann nur jetzt symbolisch mir vorstellen, das gläserne Meer wird nicht mehr bewegen. Mhm. Die haben Gott angenommen, sie sind treu Gott und sie werden auch nicht getrieben von den Winden verschiedenen.
Über ein wichtiges Meer wird es wahrscheinlich gar nicht gehen.
Ja, das übrigens, das steht ja in der Bibel, aber ich habe nur gedacht,
zwei Drittel der Erdoberfläche. Das müssen wir überlegen. Zwei Drittel der ganzen Erdoberfläche. Und wenn es dann kein Meer mehr gibt, dann hast du Platz und da kannst du spazieren gehen.
Ach nee, Gott sagt doch, ich mache alles neu.
Nur, ich kriege ein bisschen erschrecken, denn es gibt dann kein Ende mehr.
Das ist doch schön.
Das ewige Leben gibt mal ein Ende. Aber dann gibt es kein Ende mehr, könnt ihr euch das vorstellen?
Nee, das kann man nicht vorstellen.
Also schon, ich denke, das muss so wunderbar sein.
Wenn du Gott vertraust,
es sind ja Milliarden von Lichtjahre, wo man immer andere Welten sieht. Also du wirst wahrscheinlich auch andere Welten besuchen können, dann wird ja irgendwie
das
Universum mit ein riesengroßes Ende hat noch keiner gefunden. Nur ich sage jetzt menschlich, wenn ich so denke, alles sonst, jeder schöne Beisammensein, unser Beisammen als wunderbar, hat aber alles ein Ende.
Ja,
aber
ja,
dann
ist traurig.
Alles kein Ende mehr, ein ewiges Leben. Weiß ja nicht, was da zu essen gibt.
Und aber der Mensch heutzutage hat Angst vor dem Ende, weil wir leben und wir haben alles endlich.
Ja.
Und vor diesem Ende hat Furcht jeder Mensch. Er kann das verdrängen, verborgen halten. Aber damit ist jeder, ich habe erlebt, auch Prediger, deine Kollegen, die schon auch verstorben waren, die haben es nach außen nicht gezeigt, aber wenn wir sie besucht haben und sie waren schon auch im Endstadium, mich an der Hand festgehalten, wo das Gebet wurde gesprochen, dann lasse gehen. Du bist Krankenschwester, du hast erlebt, wie ist es, wenn der Mensch stirbt. Also auch ein Prediger, der viele Menschen begleitet hat, auch bis zum letzten
Moment,
aber selbst, wo er jetzt drin steht, also die Angst bewegt. Also ich sage, wir leben alle mehr oder weniger sichtbar oder unsichtbar in dieser Angst des Endes. Wie wird das sein? Manche haben Angst. Ersticke ich jetzt? Wurden auch mehr Fragen gestellt. Ich habe gesagt, nein. Die Gott glaubten, sie waren eingeschlafen. Ich habe auch oft erzählt, wie der Hanna, deine erste Frau, verstorben war. Sie hat das gar nicht gemerkt und nicht gewusst. Währenddessen sie gesprochen hat, war sie auf einmal weg und die Augen waren
so offen. So war es auf Dr. Handisch auch.
Ja. Und da sage ich, das habe versucht, irgendwie die Angst zu nehmen. Wir leben in der Angst des Endes. Da brauchen wir doch keine Angst haben, wenn es unendlich wird sein.
Ich habe auch keine Angst, aber nur,
das kann ich mir vorstellen.
Das ist das Problem.
Kann ich mir unendlich nicht vorstellen.
Oder mir so
ja, es sei denn, auf die Art und Weise, dass die Zeit läuft, gibt es einen Punkt, aber es ist noch nicht abgeschlossen. Kommt wieder etwas. Wenn du glaubst, dann ist abgeschlossen, kommt wieder etwas
hin.
Es ist nicht vorstellbar.
Nein, aber ich will euch nur sagen, durch das Daniel 2, dass also vor 2.500 Jahren schon der ganze Weltlauf geschildert worden ist.
Das ist großartig.
Das ist das, was mich sehr berührt und andere auch berühren sollte, dass sie sagen, also der Gott im Himmel, der hat schon gesehen, was, der sieht ja jetzt schon, wie es weitergeht auf dieser Erde. Also dann müssen wir dem lieben Gott vertrauen, brauchen uns nicht zu ärgern und auch nicht aufregen und nichts, sondern sollen wissen, der liebe Gott wird das recht, wenn wir ihm, und das ist ja das Wichtige, ihm auch treu sind.
Ja.
Das ist das.
Und es heißt ja auch, was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr gehört, hat Gott denen bereitet, die ich.
Ja. Haben einen schönen Sabbat, die Sonne scheint.
Das, was wir jetzt behandeln, das läuft ja unter der Überschrift Daniel. Aber Daniel hat es ja nicht geschrieben.
Warum hat es Daniel nicht geschrieben?
Ja, es gibt irgendwelche Hinweise in dem Text, dass
da er steht nichts da drin. Oder von andere sagten ja, wie ich vorhin schon betont habe, ist erst später verfasst worden unter dem Namen Daniel.
Und wer waren diese Verfasser? Kennt man die näher?
Nö, die kennt man nicht, aber man nimmt an, dass es irgendwelche Leute gewesen sind. Nur, muss man nachher sagen, die konnten ja gar nicht wissen, wie das zur Zeit in Babylon gelaufen ist. Damals kamen heute viele Gelehrte dahin wieder und sagen, na gut, das hat der Daniel geschrieben, aber der Daniel hat das jetzt aufgeschrieben, naja, ob das so alles, da gibt es auch verschiedene Meinungen nachher, aber von unserer Sicht aus ist der Lauf der Weltgeschichte sehr deutlich darin geschildert.
Und ich denke, auch Gott wird dafür sorgen, dass es richtig ist.
Ja. Und deswegen, also andere Völker haben noch nicht viel gehört von uns, also nur wenige, das ist ja das Evangelium, das ist uns verbreitet überall, aber wie gesagt, von Afrika haben wir gehört, das las ich auch von einer anderen Stelle aus, dass da große Evangelisationen laufen und dass da eine ganze Menge sich entscheiden für die Taufe. Nur muss ich natürlich sagen, wir haben ja manche Evangelisten, die nach einer Evangelisation von einigen Wochen dann die Leute gleich Wasser schöpft.
Ja.
Das haben wir ja mitgemacht
bei
Kirgistan. Die schimpften ja rum, dass denen noch nicht mal erklärt wurde, dass sie den Sabbat halten sollen.
Ja,
eben. Die feierten dann noch den Sonntag und die waren aus Amerika Evangelisten, haben schöne Lieder gesungen und alles und haben auch mitgebracht, denen was zu essen gegeben und alles und jubelt und wer möchte sich gerne der Gemeinde anschließen und ja, natürlich und so. Und haben sie untergetaucht und nachher stellten die fest, Sabbat und Sabbat.
Sabbat, wie gehört.
Also ich will euch nur sagen, die freuten sich, als wir nun kamen und wir ganz gewissenhaft, also wir passten gut auf und
Unterrichten die Menschen.
Ich will euch sagen, ich habe ein ganzes Jahr habe ich Bibelunterricht gekriegt, ein ganzes Jahr Taufunterricht. Also, und heutzutage weiß ich nicht, wie lange die Jugendlichen da unterwiesen werden, da ein bisschen. Und dann, in alter Zeit hast du in der Regel ein Jahr Unterricht. Wenn ich an den Bruder Denker denke, ich weiß nicht, ob der noch kennt, der legt da auch Wert darauf und der sagt, genau genommen müsste man ein ganzes Jahr mit den Leuten studieren, dass sie das auch begreifen. Und dann hat es manche gegeben, die nach 8 Wochen haben die schon untergetaucht. Und die haben noch gar nicht alles begriffen, was in der Bibel steht. Und dann haben sie auch nicht danach gelebt. Das ist ja das Problem. Also da sollen wir sehr vorsichtig sein. Aber jetzt machen wir uns langsam auf die Sonne scheint.
Ich
wünsche euch eine schöne Einreise. Ein gutes Studium in den folgenden Sabbaten.
Doch, der Gennady sagte mir das. Der ruft so hin und wieder mal an. Und da ist der Juri Vandenko, der ist dauernd in Sibirien. Da hat er schon Gemeinden gegründet.
Ja, das
geht er immer hin, wochenlang macht.
Der bei uns gewesen
war.
Ja, natürlich.
Wir kommen im März wahrscheinlich wieder.
Also es werden, nur wenige sein, die gerettet werden.
Ja, das sagt
wenn ich an Ellen weiter denke, die sagt nur einer von 20.
Nicht mal einer, hat sie geschrieben.
Ja, nicht mal einer von 20 mehr, dann sieht mal, wie es bei uns aussieht in unserer Gemeinde dann. Ja. Und wie sie dann da.
Gesehen, wahrscheinlich von Mandenko kannst du ja auch nicht sehen. Da ist wie er die Zahl 666 auseinandergelegt, die Jahre vom.
Ja.